Inside Campus Wieselburg.
Der Podcast von Studierenden für Studierende.
Glück ist, sich dort kratzen zu können, wo es einen juckt. Und hiermit, liebe Leute, herzlich willkommen beim Level Up Podcast, dem Glückspodcast. Ich, Philipp, bin euer heutiger Host dieser Folge und gegenüber von mir sitzt der liebe Dominik. Servus, Dominik.
Servus, Philipp. Ich freue mich, da zu sein.
Ebenso. Man sagt ja, das Studium ist so diese beste Zeit des Lebens, Partys und spät aufstehen und generell vielleicht wenig Verpflichtungen, doch ist das auch wirklich so? Ich meine, neue Umstände, zum Beispiel eine neue Wohnung oder fremde neue Leute, beziehungsweise all diese Prüfungsphasen, können schon relativ herausfordernd sein natürlich, doch Dominik, ich bin mir nicht ganz sicher, sind wir beide diese richtigen Personen, um das jetzt alleine durchzugehen?
Ja, wir zwei Chaoten.
Man weiß es nicht. Deshalb, liebe Leute, haben wir heute online per Zoom zugeschaltet, die eine Expertin für diesen Bereich, nämlich die liebe Katharina Mühl von Glückskompetenz. Liebe Katharina, vielleicht stellst du dich einfach mal selbst kurz vor und sagst unseren Leuten, was hast du denn eigentlich so mit Glück zu tun?
Hallo, herzlich willkommen an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank euch beiden für die Einladung. Ja, ich bin die Katharina, ich bin 34 Jahre, vom Beruf bin ich Glückstrainerin und Mentalcoach und ich unterstütze Menschen dabei, ein Mindset für ihr glücklichstes und schönstes Leben zu entwickeln.
Das klingt ja schon mal sehr interessant und ich hoffe, du wirst uns heute tolle und hilfreiche Tipps und Hilfestellungen für unsere Community auf jeden Fall geben und vielleicht starten wir einfach direkt rein und ganz nach dem Motto, we level up your student life und hiermit gleich zu unserem ersten Punkt, nämlich dem Thema Glück im Studium. Das spannende Thema Glücksforschung, vielleicht Katharina, sagst du unseren Zuhörern einfach mal, was bedeutet konkret Glück für dich oder wie definierst du es?
Also die Glücksforschung definiert Glück als subjektives Wohlbefinden. Das bedeutet, ich kann mich fragen, alles in allem, wie gut gefällt mir das Leben, das ich führe? Ja? Und das ist natürlich abhängig davon, wie viele Glücksmomente ich in meinem Alltag erlebe. Und auch, ob ich mein Leben als sinnhaft und als erfüllend wahrnehme. Und oft glauben wir, es muss ganz, ganz viele große Glücksmomente geben, damit ich zufrieden bin mit meinem Leben. Gerade wenn wir so auf Social Media unterwegs sind, dann sehen wir oft so große Dinge, die da passieren. Leute schließen das Studium ab, haben einen super tollen Job, ziehen in die neue Traumwohnung, machen gerade den tollen Urlaub in der Karibik und. Und es braucht aber gar nicht so diese riesen Glücksmomente, sondern es kommt viel mehr darauf an, auf die vielen kleinen schönen Momente im Alltag, also mehr auf die Menge an kleinen Momenten, die wir als schön empfinden, als glücklich machen, als auf ein paar seltene, riesengroße Glücksmomente.
Das klingt auf jeden Fall mal sehr interessant. Vielleicht gleich Dominik, so aus dieser Studierendensicht jetzt mal von dir. Wie oder beziehungsweise was bedeutet für dich konkret Glück? Oder natürlich auch im Anbetracht zum Studium so. Wie gehst du durch all diese Phasen?
Ja, wenn die 8 Uhr Vorlesung ausfällt. Also das ist pures Glück, würde ich sagen. Spaß. Also Glück allgemein wäre jetzt erstmal für mich Zufriedenheit mit dem, was eben gerade passiert. Und auch eine große Rolle spielt da so die Abwesenheit von Sorgen. Und einfach frei zu sein geistig. Und ja, ich gehe durch Studienleben, ich versuche glücklich zu sein, indem ich einfach die Dinge nicht zu ernst nehme, indem ich mir sage, hey, du hast das schon mal geschafft, das wird wieder funktionieren. Und ja, indem ich einfach entspannt bleibe. Also es gibt stressige Phasen, aber es bringt auch nichts, wenn man sich dann da total verkopft.
Wenn ich noch was ergänzen darf, und zwar Glück ist ja auch oft die Belohnung für eine Anstrengung. Das ist vielleicht im Studium in eurer Situation recht relevant. Also zum Beispiel, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich besteige einen Berg und kletter da 4 Stunden rauf, es ist zwar saumühsam, aber oben habe ich einen sogenannten Peak Moment. Ja, also ich werde mich richtig cool fühlen und vielleicht ist da dieses schöne Tal von mir und ich genieße den Ausblick. Aber je länger ich dort oben bin, also angenommen, ich habe mich dann in die Hütte eingemietet und bin dort mehrere Tage, wird dieses riesengroße Glücksgefühl nicht immer anhalten. Das habe ich nur am Anfang. Also so Glücksmomente sind für mich so einzelne, kleine, eher kurzfristige, sehr intensive Gefühle. Und Zufriedenheit, auch so wie der Dominik jetzt zum Beispiel gesagt hat, ist mehr so das Längerfristige. Und jetzt übertragen auf euer Studium. Es ist sicher nicht immer spaßig, Tage und Wochen für eine Prüfung zu lernen oder für eine Bachelorarbeit zu schreiben zum Beispiel. Aber die Belohnung ist dann einfach dieser große Glücksmoment, wenn ich das Ding in Händen halte, die Arbeit, oder wenn ich dann die Prüfung geschrieben habe.
Genau, ja, das ist auch so ein Auf und Ab im Studium. Da kriegt man diese Glücksmomente. Wenn die Prüfungsphase geschafft ist, man in die Ferien starten kann, das ist halt, ja, das ist einfach super befreiend. Ja. Und ja, gut, dann hat man seine Ferien und dann ist es auch wieder vorbei und dann geht es wieder los mit dem Grind und so, ja, auf und ab. Aber so spielt sich das.
Genau, was ich sagen will, Glück ist nicht immer nur, dass ich, weil du mal das, Dominik, Glück ist die Abwesenheit von Sorgen. Ja, natürlich ist es schön, wenn ich gar keine Sorgen habe im Moment. Aber für mich ist Glückskompetenz, also die Fähigkeit, selbst für gute Gefühle zu sorgen, nicht unbedingt, dass ich überhaupt keine Probleme habe oder dass ich gar keine Sorgen habe, sondern eher die Kompetenz, die Fähigkeit, dass ich trotz dieser Sorgen oder trotz Schwierigkeiten in meinem Leben gut klarkomme und mental stabil bin. Also egal, was mir das Leben gerade so bietet, es geht aus meiner Sicht nicht darum, jetzt auch im Glückstraining, da jetzt 24/7 freudenstrahlend durchs Leben zu hüpfen mit so sozusagen Glitzer aus dem Hintern, sondern eben auch gerade, wenn es mal schwierig ist, zu sagen, es hat mir auch gut gefallen, was du gesagt hast, so, ich habe schon mal geschafft und ich werde es wieder schaffen. Also so, dass ich so diese innere Stärke in mir spüre und auch so diese Kompetenz und weiß, welche mentalen Strategien ich zur Verfügung habe, um mit Schwierigkeiten umzugehen.
Also sagst du, Glück ist auch, ist interaktiver und das kommt einem von eigener Aktion?
Ja, also natürlich, ich finde, Erfolg hat ja 3 Buchstaben, müsst ihr vielleicht tun. Also wenn ich auf Veränderungen in meinem Leben hoffe, ohne dafür irgendwas zu tun, ist das wie am Bahnhof stehen und auf ein Schiff warten. Also da wird sich einfach nichts verändern. Also natürlich nur meine Handlungen tragen dazu bei, dass sich was in meinem Leben verändert. Aber was oft so fälschlicherweise als Glück oder Glückstraining verstanden wird, dass ich immer alles gut laufen muss. Nein, also ich darf Probleme haben, ich darf es richtig blöd finden, ich darf gestresst sein. Ja? Das heißt nicht, dass ich deswegen kein glückliches Leben habe, sondern es geht eher darum, dass ich alle Gefühle integrieren kann. Weil sonst laufen wir Gefahr in diesem Bereich, vielleicht sagt euch der Begriff toxische Positivität etwas. Ja, das ist so diese Good Vibes Only und ich bin immer sozusagen glücklich und gut drauf. Das kann zu zusätzlichem Stress führen, wenn ich mir die ganze Zeit denke, warum bin ich nicht so glücklich wie die auf Instagram zum Beispiel.
Okay, also es ist auch ein bisschen Resilienz und der Umgang mit den Gefühlen.
Ja, also Resilienz bedeutet innere Widerstandskraft. Das bedeutet, wie gut kann ich eben mit Herausforderungen in meinem Leben umgehen, genau.
Vielleicht, dass ich da kurz einhaken darf. Du hast gleich am Anfang angesprochen, dieses Tun. Wie würdest du sagen, kommt man jetzt wirklich, ganz banal gesagt, in dieses Tun? Weil man kennt es aber auch von seinem Umfeld. Alle Leute reden über so viel und jeder hat so große Ziele und jeder will so viel erreichen und so viel machen und noch mehr Projekte und hier noch ein Studium und so weiter. Aber jetzt hinuntergebrochen auf die Basics, wie komme ich wirklich ins Tun oder was braucht es dafür, einfach für Voraussetzungen?
Also ganz oft, gerade so im Studentenleben, glaube ich, passiert, dass ich zu Hause sitze und darauf warte, bis die Motivation endlich daherkommt, dass ich anfange, was zu tun. Und ich drehe das Ganze eben gerne um und sage, die Motivation kommt beim Tun. Ja? Also es bringt nichts, immer darauf zu warten, bis ich motiviert bin, weil es gibt einfach Dinge, für die werde ich nie motiviert sein. Ja, es gibt wahrscheinlich auch in eurem Studium Fächer, wo ihr sagt, puh, dafür jetzt zu lernen, da kann ich Jahrzehnte warten, bis ich da wirklich motiviert bin. Oder halt, weiß ich nicht, Buchhaltung bei mir jetzt in der Selbstständigkeit. Ja, also da kann ich lange drauf warten, bis ich motiviert bin. Aber da ist der Trick, einfach loszustarten, weil die meiste Energie und warum uns das ins Tun kommen oft zu schwer fällt, ist diese Anfangsenergie, die wir aufbringen müssen. Ja? Also alles, dieses anzufangen mit etwas, mit einer mühsamen Aufgabe, das ist das Allerschwierigste. Und deswegen gibt es da den sehr coolen 5-Minuten-Trick, dass ich mir sage, okay, 5 Minuten setze ich mir jetzt einfach den Timer und 5 Minuten widme ich mich dieser mühsamen Aufgabe. Weil 5 Minuten, seien wir uns ehrlich, das schaffen wir immer. Ja, da habe ich die Schwelle anzufangen so klein gemacht. Und wenn ich nach diesen 5 Minuten wirklich sage, okay, es geht überhaupt nicht, dann höre ich auf. Aber ich verspreche dir, in 99,9% der Fälle wirst du einfach weitermachen, weil du schon angefangen hast und drin bist. Das heißt, macht euch, wenn ihr das Gefühl habt, boah, diese Aufgabe, die da vor mir liegt, ist ein riesiger Brocken. Ja? Macht euch die in, verteilt euch die quasi in Mini-Stücke. Dass die Häppchen, die ihr da zu tun habt, so klein sind und möglichst wenig Anfangsenergie brauchen, dass es nicht so mühsam ist, ins Tun zu kommen. Und dann eben gerne auch mit diesem 5-Minuten-Trick arbeiten. Der funktioniert auch bei mir selbst immer sehr gut.
Sehr cool, sehr spannend auf jeden Fall, ja. Verstehe ich, also auch bei mir selbst, aber ich kenne das, wenn ich einfach dieses eine riesige Projekt vor mir habe, Beispiel, Stichwort Bachelorarbeit natürlich, dann kommt man einfach niemals in diesen Flow. Das heißt, das braucht wirklich dieses Herunterbrechen, diese einzelnen kleinen Schritte, um dann wirklich auch was voranzutreiben. Und dabei denke ich auch wieder den Punkt, den du vorhin angesprochen hast, auch dieses Bewusstsein mal zu haben oder zu schaffen, von ich bin eigentlich am richtigen Weg und ich habe schon viel geschaffen und so weiter. Ich denke, das ist wichtig, dass man auch während diesem Hinunterbrechen von diesen einzelnen Schritten dann einfach merkt, okay, ich bin zwar kleine Schritte gegangen, aber letzten Endes einen sehr weiten Weg. Und genau. Das vergessen halt auch viele Leute, die dann einfach sagen, nee, das sind zu kleine Ziele, die du hast oder einfach zu kleine Schritte. Du musst größere Schritte wagen und mehr Risiko, was uns natürlich auch in den sozialen Medien oft auch vorgelebt wird, dieses, du musst Risiken eingehen und du musst dich einfach noch mehr trauen und noch mehr und weiter und stärker und einfach limitless sozusagen dein Leben. Aber jetzt ganz simpel gesagt, geh ein paar kleine Schritte, reihe diese aneinander und dann bist du im Prinzip einen riesen Weg gegangen. Und einfach dieses Bewusstsein halt zu haben, ich denke, das macht schon sehr viel aus auf jeden Fall.
Genau, also es kommt viel mehr darauf an, dass ich täglich etwas tue, was auf mein Ziel einzahlt, als ab und zu. Angenommen, ich habe den Vorsatz, ich möchte sportlicher sein, ich möchte mehr Sport machen, dann bringt es viel mehr, wenn ich täglich 5 bis 10 Minuten mache, als wenn ich dann einmal in der Woche vielleicht eine Stunde mache. Also konsistent dranbleiben, jeden Tag ein bisschen was, auch für die Bachelorarbeit zum Beispiel. Am besten ist es, ich nehme jeden Tag maximal 3 bis 5 klare Prioritäten vor und sage, okay, was sind die 3 Dinge, die ich heute am Abend wirklich erledigt haben möchte? Und ich meine erledigt, also abgehakt. Und dafür müssen die Arbeitspakete so klein sein, dass ich wirklich nachher ein gutes Gefühl habe und sage, okay, ich habe es gestrichen. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel vornehme, ja, ich schreibe den 2. Teil meiner Bachelorarbeit, wird das vielleicht zu groß sein, als wenn ich sage, okay, ich mache mir eine Struktur für das nächste Kapitel und schreibe eine Seite. Das könnte zum Beispiel ein kleines Arbeitspaket sein, wo ich dann wirklich das Gefühl habe, okay, zack, erledigt. Und am nächsten Tag mache ich das wieder. Und jedes Mal, wenn ich was abgeschlossen habe, Dinge abschließen, das gibt uns ein unglaublich gutes Gefühl.
Ja, absolut.
Und was du auch noch vorher gesagt hast, du hast nämlich verschiedene Ebenen angesprochen aus meiner Sicht, so dieses Limitless-Leben oder immer größere Ziele haben, da ist die Gefahr, da tappe ich auch selber manchmal rein, dass wir uns dann vergleichen mit Menschen, die aber andere Ziele haben als wir. Also ich finde, gerade wenn wir auf Social Media Menschen in ihrem Leben beobachten dürfen, dann können wir uns ja auch fragen, ist es überhaupt das, was ich möchte für mein Leben? Oder sind das, also ich meine, sind ja vielleicht Ziele von einer anderen Person? Ich weiß gar nicht, ob das dann meine sind. Also da ist auch wichtig hinzuschauen, was will ich denn?
Ja.
Und weil du auch am Anfang gesagt hast, also vorher, immer noch mehr, ganz viele verschiedene Sachen. Fokus ist für mich auch so ein Tipp. Also überleg dir klar, was sind deine persönlichen Prioritäten und dann plane jeden Tag etwas ein, die auf deine Prioritäten einzahlen. Also das ist für mich so Zeitmanagement runtergebrochen auf einen Satz. Kenne deine Prioritäten, plane sie und setze sie um.
Ja, das ist jetzt dieses Ding, wenn man vor dieser großen Aufgabe steht, dann hat man ja noch überhaupt keine Ahnung davon, jetzt zum Beispiel Bachelorarbeit, was beinhaltet das überhaupt? Wenn man sich nicht angeguckt hat, dann weiß man auch nicht, okay, welche Schritte muss ich denn überhaupt gehen? Und dann wirkt es wie so ein großes Ganze, dass man irgendwie auf einen Schnapp erreichen muss. Deswegen ist es eben auch so wichtig, dann hier wirklich loszustarten. Jeder kleine Schritt ist ein Schritt nach vorne. Und dadurch, dass man angefangen hat, erlangt man auch Klarheit darüber, was möchte man eigentlich, was muss man dafür tun. Und daher kommt dann kommt auch meistens diese Strukturiertheit. Das habe ich auch schon selber gemerkt. Also wirklich der Start ist so das A und O.
Genau.
Auch und, ja, sorry.
Zu dem, was du gesagt hast, Dominik, also genau, gebe ich dir vollkommen recht, mal einen Überblick beschaffen, was ist notwendig, damit ich diese Bachelorarbeit schreiben kann und das eben runterbrechen auf kleine Pakete und auch den eigenen Perfektionismus überprüfen, weil manchmal hindert uns auch unser Perfektionismus daran, anzufangen. Zum Beispiel, wenn du dir denkst, das und so, das muss so und so sein. Und damit ich da was überhaupt Sinn macht, da anzufangen, brauche ich mindestens 4 bis 5 Stunden ungestörte Zeit. Und im Alltag passiert es dann aber einfach nie, dass wir diese 4 bis 5 Stunden ungestörte Zeit haben, damit wir das so perfekt erledigen können, wie wir es vielleicht erledigen möchten. Und wir fangen nicht an. In ganz, ganz vielen Dingen reicht es einfach mal, so mit nach dem Prinzip zu leben, gut ist gut genug und mal loszustarten und zu schauen, okay, ich nehme mir jetzt 1 Stunde Zeit und schaue, was schaffe ich in dieser 1 Stunde.
Ja, man kommt dann auch leicht in dieses Denken rein, also wenn ich mich jetzt ransetze, dann muss es auch richtig sein, so dann muss ich da auch richtig Arbeit reinstecken und dann muss es sich lohnen, aber ja, man kann das ja auch immer mal wieder rausholen, so wenn man Zeit dafür hat.
Ja, also immer mal wieder rausholen, wenn ich Zeit dafür habe. Da ist es so ein bisschen, okay, wann habe ich dann Zeit dafür? Da ist es wichtig, dir konkrete Timeslots in der Woche einzuplanen, wo du sagst, wenn dir das wichtig ist, wenn das eine Priorität in deinem Leben ist, dann braucht es auch eine fixe Zeit, wo du dich darum kümmerst. Weil leider ist es so, dass die wichtigen Dinge in unserem Leben selten dringend sind und die dringenden Dinge, die in uns hereingetragen werden, selten wichtig sind. Also wir verschwenden ganz viel Zeit mit Dingen, die laut hier schreien und super dringend sind, also tun, als ob sie super dringend wären, aber die sind halt einfach oft gar nicht wichtig. Zum Beispiel früher, wenn ich gelernt habe im Studium, hatte ich vor einer Prüfung hatte ich immer eine blitzblank geputzte Wohnung. Ich weiß nicht, kennst du das? Dass wenn euch an den Schreibtisch setzt, dass wenn euch einfällt, und das könnte ich noch sortieren und die Wäsche wird noch gewaschen. Kennst du sowas?
Ja, genau, die Prokrastination. Ja, und plötzlich alles lieber macht.
Und da schreit dann natürlich der Wäscheberg laut, hier, ich bin so dringend. Aber in Wahrheit ist es in der Phase vor der Prüfung überhaupt nicht wichtig. Ich habe eh genug Zeug zum Anziehen.
Also mal einen Schritt zurücknehmen und das große Ganze beobachten.
Genau, also für dich einfach herausfinden, was sind denn die wirklich wichtigen Dinge? Und wichtig meine ich. Dinge, die auf deine Zukunft einzahlen, die für deine Gesundheit relevant sind, wie gesunde Ernährung, wie Sport, wie Schlafen. Dann natürlich alles Beziehungstechnische, also Familie, Freunde, Partnerschaft, Kinder. Und für die und für all diese Sachen, die wirklich wichtig sind in deinem Leben, für die konkret Zeit einplanen. Und nicht erst dann machen, wenn zufällig dann noch Zeit übrig ist. Weil vielleicht kennt ihr auch dieses Gefühl, ihr habt den ganzen Tag herumgewurschtelt und dann liegt ihr am Abend im Bett und denkt sich, ja, okay, aber die eine Sache, die eigentlich wirklich wichtig gewesen wäre heute, die habe ich schon wieder nicht erledigt.
Ja, zu gut.
Kennst du das?
Ja, ist schon mal vorgekommen.
Ja, ich denke auch, also jeder kennt so einen Part in seinem Leben auf jeden Fall. Aus meiner Sicht jetzt so, ich weiß von mir selbst, dass ich ein überstrukturierter Mensch bin. Also bei mir muss alles immer perfekt sein und ich kenne es persönlich auch nicht, dass ich jetzt vor einer Prüfung zum Beispiel alles aufräume, weil bei mir ist ehrlich gesagt immer halt alles bestmöglichst optimiert und einfach aufgeräumt. Und das ist einfach so meine Persönlichkeit. Und alle Leute, die mich kennen, wissen das auch. Jetzt dabei einfach auch so auch die Frage, zu viel Struktur, geht das? Oder kann das dann eigentlich auch so bei dem ganzen Erfolg, diesem Glücksempfinden dann vielleicht wieder ein Problem darstellen? Oder wirst du sagen, nee, es ist besser, du gehst in die Richtung, dass du überstrukturiert bist und das eher weniger eine Gefahr darstellt, anstatt in die andere Richtung, dass du sagst, nee, zu viel chaotisch und so weiter ist eher eine Gefahr?
Also ich glaube, es kommt immer auf eine gute Balance an. Also so wie oft im Leben finde ich, aus meiner Sicht kommt es auf die Mischung von Anspannung und Entspannung an. Weil es gibt zwei Arten von Glück. Es gibt das hedonistische Glück, also da fallen alle Genussmomente hinein. Ein gutes Essen, Party machen, Freunden treffen, Sex haben, einfach alles, was ich so genießen kann, reisen und mich unterhalten. Und dann gibt es noch das sogenannte eudaimonistische Glück. Das ist, wenn ich das Gefühl habe, ich kann meine Stärken einsetzen, ich setze mich für die Gemeinschaft ein, bin erfolgreich in meinem Beruf. Und es macht aus meiner Sicht wenig Sinn, sich nur auf eins von diesen beiden Glücksarten, auf eine von diesen beiden Glücksarten zu fokussieren. Weil wenn ich mein Leben überstrukturiere und keine freie, ungeplante Minute habe, dann werde ich wenig Freiraum haben für dieses sogenannte hedonistische Glück, um einfach mal locker zu lassen und zu genießen. Und wenn ich aber nur mich abstrampel für das höhere Ziel, an dem ich dran bin, genau, das haben wir eh schon gesagt, wenn ich mich nur abstrampel für das höhere Ziel, dann verpasse ich die Glücksmomente im Alltag. Und wenn ich aber nur sozusagen einen Schlendrian drinnen habe und immer die Befriedigung kurzfristiger Bedürfnisse vor meine langfristigen Ziele stelle, dann ja, werde ich es irgendwann bereuen, dass ich nicht auch in manchen Dingen, die mir sehr wichtig waren, genug Selbstdisziplin in den Tag gelegt habe.
Oh ja, ein großer Drawback von diesem hedonistischen Glück, das ist ja sehr kurzfristig. Und wenn man wenn man das in den Vordergrund stellt und seine anderen Aufgaben vernachlässigt, irgendwann kann man es auch nicht mehr genießen, weil man braucht auch so ein Erfolgserlebnis. Und außerdem wird es dann irgendwann zur Normalität gefühlt. Also ist es nichts mehr Besonderes, wenn man immer nur diesen kleinen Freuden hinterher rennt.
Genau, weil das, was uns Sinn stiftet, ist, wenn wir das Gefühl haben, dass wir unsere eigenen Stärken einsetzen können, das schafft unser Erfolgserlebnis. Und wenn wir uns kompetent und selbstbewusst fühlen und Tätigkeiten erledigen, Aufgaben, die mit unseren Stärken in Einklang sind, das schafft ein sehr erfüllendes und sinnhaftes Gefühl.
Mega spannend auf jeden Fall. Dass wir vielleicht noch einen anderen Punkt ansprechen können. Und zwar ist es jetzt so das Thema Luxus. Und zwar unsere Generation ist einfach gewohnt, in Luxus aufzuwachsen. Und was meine ich damit? Ich rede jetzt nicht von teuren Designermarken oder Luxusauto etc. Sondern vielmehr geht es einfach darum, dass wir all diese Möglichkeiten haben, diesen Luxus an Möglichkeiten. Die offenen Türen, die wir einfach haben, gerade auch nach dem Studium. Doch dabei ist einfach so wichtig, wie kann man auf diesem Weg dann mit all diesen Möglichkeiten wirklich noch Glück empfinden und nicht einfach von all diesen Möglichkeiten überwältigt werden, sondern wirklich am Ende des Tages auch sagen, okay, ich habe das alles und mir ist es auch bewusst, aber trotzdem irgendwie, wie kann ich dann noch mehr diesen Luxus wirklich verspüren und auch wertschätzen?
Ich glaube, was du da gerade ansprichst, ist das riesige Thema Dankbarkeit. Weil Dinge, die wir als zu selbstverständlich sehen, und das ist ja ganz oft eben dieser Luxus, der uns umgibt, den wir gar nicht wahrnehmen, weil er für uns so selbstverständlich ist, das zahlt dann nicht nur so auf unser Glück ein, wenn wir nicht bewusst in die Dankbarkeit gehen und einfach hinschauen, was da für eine Fülle ist, weil sonst rennen wir praktisch irgendwelchen Idealen oder riesengroßen Zielen hinterher, weil es geht immer noch luxuriöser oder ich kann immer noch erfolgreicher sein oder ich kann immer noch mehr Geld verdienen. Aber dann befinde ich mich in einer Tretmühle, in einem Hamsterrad und verschiebe mein Glück ja auch immer weiter in die Zukunft. Weil dann kann es passieren, dass ich in die sogenannte Wenn-Dann-Falle tappe, dass ich mir dann sage, okay, und dann, wenn ich das Studium abgeschlossen habe und dann, wenn ich den super Job habe und dann, wenn ich Partner meiner Firma oder Partnerin meiner Firma geworden bin und dann, wenn ich das Haus gebaut habe und wenn ich die perfekte Familie habe und dann und dann und dann, dann irgendwann ist mein Leben perfekt und dann bin ich erst glücklich und dann kann ich mich richtig entspannen. Wenn wir...
Ja? Entschuldigung, rede ruhig noch weiter.
Wenn wir bemerken, dass wir solche Gedanken haben und unser Gefühl immer weiter in die Zukunft verschieben, dann ist es, finde ich, aus meiner Sicht sehr fatal, weil dann verpassen wir das Glück, was ja auch in der Gegenwart schon da ist. Also weil ja, dann verpasse ich die Glücksmomente im Alltag.
Ja,
ich glaube, also, wollte noch mehr was dazu sagen, oder? Wir reden gerade an.
Ja, der Dominik versucht sie die ganze Zeit.
Einfach raus. Also man darf nicht immer nur diesem großen Ziel hinterher eifern, sondern muss sich eben auch darauf besinnen, was man hat und sich darüber freuen. Aber ist es dann so einfach, wirklich zu sagen, hey, hier, ich habe ja voll viel, was mich glücklich macht, sozusagen. Weil genau das ist ja das Problem, dass man das eigentlich nicht tut.
Ja, und das liegt daran, dass wir genetisch bedingt leider auf das Unglück gepolt sind. Also für unsere Vorfahren war es überlebenswichtig, dass sie sich negative Dinge stärker gemerkt haben. Also zum Beispiel, wenn bei unseren Vorfahren jemand eine giftige Pflanze gegessen hat, mussten sich alle merken, hey, wenn du diese Pflanze isst, dann stirbst du. Und leider ist es in uns immer noch drinnen, dass wenn wir am Abend, beim Abendessen sitzen, wir sehr häufig uns nur noch an diese eine negative Sache erinnern können, die am Tag passiert ist und die vielen neutralen und vielen guten Dinge, die ja auch passiert sind, fast wie ausblenden. Und deswegen fällt es uns manchmal schwer, so das Glück, was ja eh schon da ist, überhaupt wahrzunehmen. Und da gibt es eine sehr super feine, kleine, effektive Glücksübung aus der Glücksforschung. Und zwar, das ist das Führen eines Glücks- oder eines Dankbarkeitstagebuchs. Es geht ganz einfach. Du nimmst dir ein schönes Büchlein und stellst dir jeden Abend die gleiche Frage. Und zwar, was war heute schön? Was hat mich heute glücklich gemacht? Und dann notierst du jeden Tag 3 Glücksmomente des Tages. Mindestens 3.
Ach so.
Und kannst auch dazu schreiben, wofür du dankbar bist, zum Beispiel in Österreich zu leben oder für deine Familie, für deine Gesundheit, dafür, dass du dein Basilikumpflänzchen in letzter Woche nicht gegossen hast und es trotzdem überlebt. Also gibt es viele kleine Sachen, für die wir dankbar sein können. Und was glaubt ihr, wenn ihr das über einen längeren Zeitraum macht, jeden Tag so eure Glücksmomente und eure Dankbarkeitsmomente zu notieren, was glaubt ihr, hat das für einen Effekt auf euer Leben?
Ich kann da gleich was dazu sagen, weil ich habe tatsächlich so ein Tagebuch oder so ein Journal. Das wurde mir auch mal von jemandem empfohlen und muss wirklich sagen, das ist jetzt mittlerweile schon 1,5 Jahre her oder so. Und wenn man einfach mal zurückblickt und so schaut, was hat man an diesem Tag gemacht um diese Uhrzeit und wie hat man sich dabei gefühlt, das ist ein mega spannendes Thema und man reflektiert das Ganze dann nochmal so und schafft auch diese Dankbarkeit wieder, einfach zu sagen, hey, der Moment damals war so cool und man hat so viel erlebt und merkt einfach so auch diesen Weg, den man gegangen ist. Man sieht einfach, okay, man war hier und man ist jetzt so viel weiter, als man damals gewesen ist, vor 1,5 Jahren. Und während dieser Zeit hat man sich aber gedacht, ey, ich stehe noch immer am selben Punkt, aber in Wirklichkeit ist so viel passiert und man hat sich persönlich auch so weiterentwickelt. Und ich glaube, das kennt jeder von auch den Zuhörerinnen jetzt. Einfach dann nochmal so dieses zu reflektieren und sehen, okay, krass, was da echt passiert ist. Das macht auf jeden Fall sehr viel mit einem, ja.
Ja, zu sehen, wo man herkommt. Man sieht nicht nur, was gerade ist, auch wenn es mal schlecht ist.
Ja.
Genau. Also je öfter wir so dieses Glückstagebuch schreiben, je öfter wir unsere Tage mit einem guten Gefühl abschließen, desto mehr zahlt das einfach auf unsere Lebenszufriedenheit ein, weil uns die guten Dinge viel, viel präsenter sind. Also wir leuchten praktisch mit der Taschenlampe auf all die guten Dinge. Und Philipp, du hast eine ganz wichtige Sache vorher gesagt zum Thema Vergleichen, weil du vergleichst dich jetzt mit deinem Ich vor zum Beispiel 1,5 Jahren. Und das ist für mich die einzige zulässige Art, sich zu vergleichen, die auch glücksförderlich ist, dass ich mich selber vergleiche, wo bin ich denn schon weitergekommen? Und auch Dominik, du hast gesagt, so, glaube ich, im Umlauf unseres Gesprächs, so diese eigenen Erfolge immer wieder mal sichtbar machen und sich darauf besinnen, was habe ich denn schon alles geschafft? Das ist so, so, so wichtig.
Ja, ich werde direkt ganz anfangen.
Dazu tendieren, uns eben permanent zu vergleichen. Das ist auch in uns. Also wir sind einfach soziale Wesen und wollen zu einer Gruppe dazugehören und deswegen vergleichen wir uns auch. Was aber dazu führt, dass wir uns manchmal immer nach oben vergleichen und immer das Gefühl haben, boah, es gibt immer jemanden, der noch besser ist als wir und noch erfolgreicher und noch schneller studiert hat oder gleich noch mehr Jobs hat und noch mehr Geld hat. Und das kann sehr unglücklich machen.
Ja, absolut. Vielleicht nochmal zum, jetzt schon, weil wir neigen uns schon langsam dem Ende. Vielleicht nur das Thema Kompetenzen oder Kernkompetenzen, persönliche Entwicklung etc. Jeder hat so seine Kompetenzen, jeder hat seine Bereiche, in denen er gut ist, und nicht jeder ist sich aber diesen wirklich bewusst und weiß auch diese zu schätzen. Jetzt so die Frage an dich einfach, wie komme ich denn da wirklich darauf, welche Kernkompetenzen ich habe und was mir besonders gut liegt und auch irgendwie, dass ich dieses Bewusstsein schaffe, was kann ich wirklich und auch zu sagen, hey, ich bin gut in dem. Und ich weiß das und ich denke, man wirkt auch gleich ganz anders so nach außen hin, einfach wenn man weiß, man ist echt gut in dem, anstatt immer diese Unsicherheit und dieses Unwohlbefinden von, da gibt's immer wen, der besser. Und ja, das natürlich gibt's immer wen, der es besser kann oder besser macht. Aber ja, vielleicht mal so dein Standpunkt dazu.
Also in der Glücksforschung sind Stärken und das Erkennen der eigenen Stärken und Kompetenzen, das ist ganz, ganz wichtig, weil es geht darum, dass wir unsere Stärken, die wir haben, noch häufiger einsetzen, und dafür müssen wir sie natürlich mal erstmal wissen, was das überhaupt ist. Und das ist oft gar nicht so einfach, weil die Dinge, die uns leicht von der Hand gehen, die sind für uns so selbstverständlich, dass wir uns denken, naja, das ist ja nichts Besonderes manchmal, sondern das denken wir uns, das muss eh jeder können. Aber nein, dem ist nicht so. Und in der Glücksforschung sprechen wir von sogenannten Signaturstärken. Also das sind Stärken, die wie deine Handschrift sind. Und da gibt es ein paar Kriterien, die da wichtig sind. Und zwar, wenn du Dinge tust, wenn du eine Stärke von dir einsetzt und du hast das Gefühl, ja, das bin ganz ich. Also wenn du eine Tätigkeit machst und das Gefühl hast, ja, du identifizierst dich ganz stark damit, zum Beispiel. Oder es gibt dir viel mehr Energie, als es dich Mühe kostet. Also eine Sache zum Beispiel, eine Signaturstärke von mir ist die Liebe zum Lernen. Ich empfinde Lernen nicht als schwierig, sondern ich liebe es. Es gibt mir Energie, es gibt mir mehr Energie, als es mich Mühe kostet. Also mittlerweile traue ich mich, das laut zu sagen. In der Schulzeit hätte ich nie gesagt, ich lerne gerne. Aber genau, oder auch zum Beispiel Begeisterung, ja, Enthusiasmus. Für mich gibt es mir Energien. Es ist natürlich auch anstrengend, den ganzen Tag in einem Hörsaal vor Studierenden zu stehen. Aber es gibt mir am Ende des Tages einfach so viel mehr Energie zurück, weil ich da eine Signaturstärke von mir einsetzen kann. Und wenn du das herausfinden magst, gibt es von der Universität Zürich einen kostenlosen Stärkentest, der nennt sich VIA-Test, also das steht für Values in Action, und den findest du auf der Website www.charakterstärken.org. Da ist eine Registrierung notwendig, aber dann kommst du zu diesem VIA-Test und findest dort über 200 Fragen und kriegst dann am Ende der Beantwortung der Fragen eine mehrseitige Auswertung zu deinen Stärken.
Okay. Sehr gut. Also ich denke, das hilft auch so den Zuhörerinnen und Zuhörern einfach so, wenn man wirklich dann auch Tools und so Webseiten zu bekommt, wo man wirklich das auch testen kann und dann aktiv umsetzen kann, weil die Theorie ist immer schön und gut und man weiß, ja, man sollte sich ein bisschen weiterbilden und einfach entwickeln, aber dann wirklich auch jetzt was Handfestes zu haben, ich denke, das hilft den Leuten auf jeden Fall sehr weiter. Liebe Katharina, vielen Dank jetzt auf jeden Fall schon mal im Vorhinein. Vielleicht noch einmal so für alle Zuhörerinnen zusammenfassen, jetzt kurz zu sagen, was sind die wichtigsten Punkte, kurz zusammengefasst, um wirklich Glück zu empfinden, um glücklicher zu leben, um mehr Bewusstsein dafür zu schaffen, für die schönen Momente und nicht nur dieses Negative dann einzubinden. Vielleicht ganz kurz nochmal in wenigen Worten.
Also mein Tipp: Schau, was schon alles funktioniert und was schon gut ist. Also notiere zum Beispiel jeden Tag, was ist dir heute gut gelungen. Schau auf deine Glücksmomente, weil das Glück ist schon da. Es ist in dir und es ist um dich herum. Du musst es nur wahrnehmen.
Mega. Sehr cool. Liebe Katharina, wir sind auch hiermit schon am Ende unseres Podcasts. Vielen, vielen Dank. Ich denke, du hast also uns zwei, Monik und mir, auf jeden Fall schon mal sehr, sehr coolen und tollen Input gegeben. Auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern natürlich. Liebe Katharina, vielen Dank. Wie, eine Frage noch zum Abschluss, wie kann man dich kontaktieren, wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen, wenn man sich denkt, so eine Glückscoaching, das wäre was für mich?
Also auf Instagram, weil wir schon mehrmals angesprochen haben, die Plattform findet man nicht unter Glückskompetenz. Meine Website ist www.glückskompetenz.at. Du kannst dir dort auch für deinen Start ins Glück einen 35-seitigen Glücksfahrplan runterladen. Der kostet dich keinen Cent, sondern nur deine E-Mail-Adresse, wo du schon mal für dich herausfinden kannst, okay, ja, wie steht es denn gerade um dein Glück und was braucht es vielleicht noch, um zufriedener zu werden. Und es gibt auch die Möglichkeit, wenn du gerade das Gefühl hast, du kommst alleine nicht weiter und stehst gerade an und brauchst eine neue Perspektive, ein kostenfreies Glücksgespräch zu buchen. Da findest du den Link dazu, zu dem Online-Kalender, wo du dir einen Termin ausmachen kannst, auch auf meiner Website oder auf meinem Instagram-Kanal.
Alles klar. Super. Dann, lieber Dominik, liebe Katharina, vielen, vielen Dank. Und wir hören uns vielleicht ein anderes Mal nochmal, oder?
Ciao.
Alles klar, danke dir. Ciao.